ARD Sounds.
Der Legende nach ist es tatsächlich dieses Geräusch hier. Könnt ihr erkennen, was es ist? Richtig, ein Teppich. Darin eine Frau, die genau weiß, dass dieser Moment alles entscheidet. Vorsichtig wird der Teppich getragen, durch Gänge an Wachen vorbei. Niemand soll ahnen, was sich darin befindet, nämlich die Pharaonin Kleopatra. Meine Mäuse des Wissens, willkommen zu unserer 30. Folge Wissen mit Zoe. Diese Woche überraschen wir euch ja mit einem Thema und dieses Mal habe ich mich so ein bisschen bei unserer Live-Show inspirieren lassen. Einige von euch waren ja letztes Jahr in Köln dabei, als wir mit Wissen mit Johnny ins alte Ägypten gereist sind. Aber es ging vielleicht etwas zu wenig um diese unglaublich spannende Pharaonin. Wir klären, wie Kleopatra an die Macht kommt, wie sie dann einen ganz besonderen Mann trifft, mit ihm Geschichte schreibt und wie ihre Macht, ihr Reich und ihr Leben letztendlich auf tragische Weise zu Ende gehen. Das alles hört ihr jetzt hier bei Wissen mit Zoe. Kapitel 1: Die gefährlichste Familie der Welt. Über Ägypten geht die Sonne auf und sie scheint auf eine der reichsten und beeindruckendsten Städte der damaligen Welt, Alexandria. Die damalige Hauptstadt des Landes liegt am Mittelmeer. Voller Schiffe, Händler, Gelehrter und Geschichten aus allen Teilen der Welt. Und hier wird im Jahr 69 vor Christus ein Mädchen geboren, das weltberühmt wird. Ihr Name ist Kleopatra. Und an der Stelle schon mal direkt ein ziemlich krasser Fakt für euch. Denn tatsächlich wird sie zeitlich betrachtet näher an uns geboren als am Bau der großen Pyramiden. Denn diese stehen zu diesem Zeitpunkt schon seit über 2500 Jahren. Ziemlich krass, oder? Sie wächst in einer Welt auf, die gleichzeitig faszinierend und gefährlich ist. Denn ihre Familie gehört zu den mächtigsten überhaupt. Seit fast 300 Jahren regieren die sogenannten Ptolemäer über Ägypten. Das ist eine ganze Herrscherfamilie, also eine Dynastie. Der Name kommt von ihrem Gründer, einem Mann namens Ptolemaios. Er ist ein enger Vertrauter von Alexander dem Großen. Kennt ihr sicher als sehr berühmten griechischen Eroberer. Als dieser stirbt, wird sein riesiges Reich aufgeteilt. Ptolemaios bekommt Ägypten und er nennt sich dort selbst zum König. Von da an regieren nicht mehr ägyptische Pharaonen, sondern immer jemand aus dieser Familie. Die Macht wird also von Generation zu Generation weitergegeben. Das bedeutet, auch Kleopatra steht mit Geburt in dieser Erbfolge. Doch die Ptolemäer sind eigentlich gar keine Ägypter. Sie stammen ursprünglich, genau wie Alexander der Große, auch aus Griechenland. Trotzdem geben sie sich große Mühe, wie echte Pharaonen zu wirken. Sie tragen die Kleidung der alten Könige, führen religiöse Rituale durch und lassen sich vom Volk wie Götter verehren. Nach außen wirken sie also wie ein Teil Ägyptens. Doch im Inneren bleibt ihre Familie fremd. Viele trauen ihnen nicht zu 100%. Und das Verrückteste, dieses Misstrauen existiert auch in der Familie selbst. Vieles dreht sich um Macht und um teils erbitterte Kämpfe, diese zu behalten. Das liegt auch an ihrem Prinzip des Herrschers. Denn es ist nicht so wie beispielsweise im Vereinigten Königreich, wo immer der oder die Erstgeborene Anspruch auf den Thron hat, sondern jedes der Kinder. Und davon bekommen die Ptolemäer viele. Das führt dazu, dass innerhalb der Familie ein ständiger Kampf entsteht. Brüder gegen Schwestern, Kinder gegen Eltern, Verwandte gegen andere Verwandte. Gift, Verrat und Mord gehören hier zum Alltag. Denn viele wollen die Macht am liebsten für sich selbst haben. Ein brutales Beispiel dafür ist Kleopatras eigene Halbschwester, Berenike die Vierte. Während einer Krise übernimmt sie den Thron des gemeinsamen Vaters. Sie macht ihre Sache auch ziemlich gut. Sie will aber auch unbedingt verhindern, dass ihr Vater wieder auf den Thron gelangt. Doch als dieser zurückkehrt, lässt er sie ohne Zögern umbringen. Ein Familienmitglied wird einfach beseitigt, damit man ohne Probleme den Thron zurückbekommt. Echt krass, oder? Und solche Geschichten sind tatsächlich keine Ausnahme. Sie sind Teil eines Systems, in dem Vertrauen kaum existiert. Und für Kleopatra bedeutet das schon früh, sie wächst nicht nur als Prinzessin auf, sondern in einem Spiel um Leben und Tod. Deshalb wird sie sehr intensiv ausgebildet. Sie lernt Sprache, Politik, Geschichte und Religion. Sie versteht früh, wie Macht funktioniert und wie man sie auch behält. Besonders auffällig ist, dass sie als einzige ihrer Familie auch Ägyptisch lernt. Die Sprache des Volkes, damit sie direkt mit ihnen sprechen kann. Und dann passiert es. Ihre Zeit kommt. Denn als Kleopatra 18 Jahre alt ist, verstirbt ihr Vater. In seinem Testament steht, dass sie Herrscherin, also Pharaonin wird. Aber mit einem kleinen Twist. Denn sie soll es nicht alleine werden. Sie muss sich die Macht teilen. Mit ihrem jüngeren Bruder Ptolemaios dem 13. Er ist zwar noch ein Kind, gerade mal 10 Jahre alt. Doch hinter ihm stehen mächtige Berater, die eigene Ziele verfolgen. Und genau hier beginnt der eigentliche Konflikt. Zwei Geschwister auf einem Thron. In einer Familie, in der Macht alles bedeutet. So wird aus einer gemeinsamen Herrschaft sehr schnell ein gefährlicher Kampf. Kapitel 2: Der Verrat. Kleopatra fällt sofort auf. Sie ist anders als die Herrscher vor ihr. Durch die ägyptische Sprache kann sie plötzlich ganz anders auftreten. Sie zeigt sich öffentlich, spricht mit dem Volk. Etwas, das für eine Pharaonin unfassbar ungewohnt ist. Und die Menschen lieben es. Sie nehmen sie nicht nur als Königin, sondern als eine Art lebende Göttin wahr. Doch genau das wird zum großen Problem. Die großen mächtigen Berater hinter ihrem Bruder sind keine Fans davon, dass sie so viel beliebter ist als er. Also beginnen sie gezielt gegen Kleopatra zu arbeiten. Sie verbreiten Gerüchte, erzählen, Kleopatra wolle ihren Bruder verdrängen und gehen sogar noch einen Schritt weiter. Sie werfen ihr vor, in Mordpläne gegen ihn verwickelt zu sein. Aus einer starken Königin wird in den Augen vieler plötzlich eine Gefahr. Die Stimmung kippt. Menschen am Hof wenden sich von ihr ab. Auch ihr eigener Bruder beginnt ihr zu misstrauen. Und die Situation wird schnell nicht nur unschön für Kleopatra, sondern auch lebensgefährlich. Menschen lauern ihr teils bereits auf. Also hat sie einfach keine Wahl mehr. Sie muss fliehen. So verlässt die Pharaonin, also die Königin von Ägypten, ihr eigenes Land. Alles ganz schön krass. Doch sie gibt nicht auf. Im Exil, also dem Ort, an dem man lebt, wenn man verbannt wurde, sammelt sie Kräfte und wartet auf eine Gelegenheit. Und diese kommt schneller, als sie es selbst vermutet hätte. Denn ein bestimmter Mann erreicht Ägypten, dessen Name auch schon damals überall bekannt ist. Die Rede ist von Julius Caesar, römischer Feldherr, der gerade dabei ist, das mächtigste Reich der Welt zu kontrollieren, Kaiser Roms zu werden. Damals verfolgt er einen Gegner bis nach Ägypten, landet schließlich in Alexandria. Und als Kleopatra davon mitbekommt, ist ihr sofort klar, das ist die Chance. Wenn sie Caesar auf ihre Seite ziehen kann, könnte sie zurückkehren. Doch wie soll sie an ihn herankommen? Der Palast, in dem er zeitweise lebt, wird von den Leuten ihres Bruders kontrolliert. Überall stehen Wachen, jede Ecke steht unter genauester Kontrolle. Also entwickelt sie einen Plan. Und Leute, der ist wirklich so verrückt und mutig, dass er fast wie eine Legende klingt. Es gibt unterschiedliche historische Erzählungen davon. Immer wieder liest man von einem Teppich, vielleicht sind es auch nur ganz viele Tücher. Aber Fakt ist, Kleopatra lässt sich in Stoff wickeln. Wie ein Geschenk wird sie verpackt und in Caesars Kammer getragen. Keine Wache ahnt, dass sich in dem Paket die geflohene ägyptische Königin befindet. Dann kommt der entscheidende Moment. Das Geschenk wird vor Caesar ausgepackt. Und plötzlich steht Kleopatra direkt vor ihm. Caesar kann seinen Augen nicht trauen. Nicht nur ist er von ihrer Schönheit beeindruckt, sondern noch viel mehr von ihrem Mut, ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Intelligenz. Er erkennt sofort, dass sie mehr ist als nur eine vertriebene Königin, entscheidet sich, sie zu unterstützen. Und damit verändert sich alles. Gemeinsam stellen sie sich gegen ihren Bruder, es kommt zu einem gewaltigen Krieg. Alexandria wird Schauplatz heftiger Kämpfe. Soldaten von Kleopatras Bruder kämpfen gegen die Cäsars in den Straßen. Macht und Kontrolle stehen auf dem Spiel. Doch die Römer sind militärisch überlegen. Am Ende verliert Ptolemaios. Er versucht zu fliehen. Der Legende nach passiert auf seiner Flucht über den Nil etwas Dramatisches. Sein Schiff gerät ins Chaos, er stürzt ins Wasser, kann nicht schwimmen und ertrinkt. Damit ist Kleopatras eigenes Fleisch und Blut, aber auch größter Gegner, verschwunden. Und somit kehrt sie zurück nach Alexandria und auf den Thron. Dieses Mal als alleinige Herrscherin. Julius Caesar wird ein enger Verbündeter an ihrer Seite. Und diese Verbindung, die bleibt nicht nur politisch. Es entsteht eine romantische Beziehung und ein gemeinsames Kind. Und zwar ein Sohn. Sein Name Caesarion. Das bedeutet kleiner Caesar. Kleopatra verbindet ihr Reich also mit der größten Macht der damaligen Welt, Rom. Doch es soll erneut zum Drama kommen. Kapitel 3: Liebe, Krieg und Ende. In der Zeit kurz vor Christi Geburt scheint die Macht von Kleopatra größer als je zuvor. Sie sitzt auf dem Thron von Ägypten, ist die Geliebte von Caesar, dieses mittlerweile sogar Kaiser Roms. Damit steht auch Kleopatra im Zentrum der Weltpolitik. Doch dann passiert erneut etwas, das alles verändert. Es ist das Jahr 44 vor Christus. Mitten in Rom im Senat, einem Ort, an dem eigentlich über Gesetze gesprochen wird. Dort versammeln sich Männer, es sind Senatoren. Sie sollen ihrem Kaiser eigentlich dienen, einige sind sogar Caesars Freunde. Doch sie haben etwas Düsteres vor, denn es geht erneut um Macht. Sie haben Angst, dass der Kaiser zu mächtig wird, dass er sich zum Alleinherrscher machen könnte. Mitten am helllichten Tag ziehen sie daher plötzlich im Senat ihre Dolche. Kurz danach ist der Kaiser tot. Und das sorgt für großes Chaos. Denn plötzlich ist die wichtigste Frage Roms offen. Wer regiert das Kaiserreich jetzt? Mehrere Männer kämpfen darum. Einer von ihnen ist Marcus Antonius, ein ehemaliger sehr enger Vertrauter Caesars. Antonius ist erfahrener Soldat, hat großen Einfluss auf das römische Militär. Ein anderer ist Octavian, der Adoptivsohn Caesars. Zwar noch jung, aber dafür sehr klug und ehrgeizig. Zwischen den beiden Männern entsteht ein Machtkampf, der ganz Rom erschüttert. Und Kleopatra beobachtet das alles ganz genau. Sie weiß, dass ihr eigenes Schicksal und das Ägyptens davon abhängt, wer in Rom gewinnt. Also sucht sie einen neuen Verbündeten und entscheidet sich für Marcus Antonius. Er und sie treffen sich und wieder zeigt Kleopatra ihre strategische Veranlagung. Denn sie reist nicht einfach zu Antonius, sondern inszeniert ihren Auftritt. Ihr Schiff ist prächtig geschmückt, sie selbst erscheint wie eine Göttin, alles wirkt wie ein Schauspiel. Und er ist natürlich total beeindruckt. Und so wird aus dem ursprünglich politischen Treffen erneut schnell mehr. Die beiden verbünden und verlieben sich. Sie verbringen viel Zeit zusammen in Alexandria. Feiern, diskutieren, planen. Kleopatra unterstützt Antonius mit ägyptischem Geld, Ressourcen und Einfluss. Antonius schützt wiederum Kleopatra mit seinen Truppen. Zusammen bekommen sie 3 Kinder und entwickeln ein großes Ziel. Sie wollen im Osten des Mittelmeers eine eigene Macht aufbauen. Ein Reich, das stark genug ist, um mit Rom mitzuhalten oder es sogar herauszufordern. Kleopatra bringt den Reichtum Ägyptens mit, Antonius die Armeen Roms. Gemeinsam wirken sie wie ein neues Machtzentrum. Und genau das macht sie für Rom gefährlich. Octavian, der Widersacher Antonius, beobachtet das alles ganz genau und sieht darin eine eigene Chance. Wenn er den Konflikt gegen die beiden gewinnt, könnte er selbst an die römische Macht kommen. Er beginnt, große Teile der römischen Armee von seinen Plänen zu überzeugen, verspricht große Macht, wenn er gewinnt. Und so kommt es im Jahr 31 vor Christus zur entscheidenden Schlacht bei Actium, also direkt vor der Küste Griechenlands. Es ist eine riesige Seeschlacht, hunderte Schiffe stehen sich gegenüber, Soldaten kämpfen auf engstem Raum. Pfeile fliegen, Feuer breitet sich aus und Octavians Flotte ist besser vorbereitet. Er führt die Angriffe klug und gezielt. Kleopatra und Antonius geraten immer mehr unter Druck. Die Schlacht wird für sie immer auswegsloser und inmitten dieses Chaos trifft sie eine Entscheidung. Kleopatra zieht sich mit ihren Schiffen zurück nach Ägypten. Antonius sieht das und folgt ihr. Damit ist die Schlacht entschieden. Eine sehr, sehr harte Niederlage. Und sie wird zum Wendepunkt. Ein Jahr später erreicht Octavian Ägypten. Antonius versucht noch einmal zu kämpfen, doch seine militärischen Kräfte reichen nicht mehr aus. Dazu werden erneut Gerüchte gestreut. Schon länger hat er Kleopatra nicht mehr gesehen und auf einmal heißt es, sie sei tot. Marcus Antonius ist total schockiert. Noch viel mehr, er ist panisch, unglaublich verzweifelt. Und in genau dieser Verzweiflung trifft er eine dramatische Entscheidung. Er stürzt sich in sein eigenes Schwert. Schwer verletzt wird er zu Kleopatra gebracht. Dort stirbt er in ihren Armen. Und sie erkennt an dieser Stelle, dass wirklich alles verloren ist. Dass ihr finaler Plan, ein mächtiges, eigenes, mit Rom verbundenes Reich, nie funktionieren wird. Dass sie höchstwahrscheinlich von Octavius als Gefangene, als Zeichen seines Sieges nach Rom gebracht werden wird. Und das will sie nicht. Sie will selbst bestimmen, wie ihre Geschichte endet. Also entscheidet sie sich für den Tod. Lange erzählt man sich die Geschichte, dass sie sich absichtlich von einer Giftschlange beißen lässt, von einer Kobra. Doch viele Historikerinnen und Historiker sind sich sicher, dass das nicht stimmt. Dass sie sich zwar vergiftet, aber mit einer Mixtur. Wahrscheinlich einer Mischung aus Opium, das Schmerzen betäubt, aus Schierling, das den Körper lähmt und weiteren Pflanzenstoffen, die den Herzschlag stoppen. Im Jahr 30 vor Christus stirbt Kleopatra. Und damit endet nicht nur ihr Leben, sondern ihr gesamtes Land. Nach fast 300 Jahren Herrschaft der Ptolemäer wird das alte Ägypten Teil des Römischen Reiches. Die Zeit der Pharaonen ist damit endgültig vorbei. Und zurück bleibt die Geschichte einer Frau, die sich in einer sehr brutalen Familie und einer sehr chaotischen Welt behauptet hat. Die geliebt, gefürchtet und unterschätzt worden ist. Und die am Ende alles verloren hat. Nicht, weil sie schwach gewesen ist, sondern weil sie in einer Zeit gelebt hat, in der viele, auch sie, immer mehr Macht wollten. Und genau diese Macht auch eine sehr große Gefahr gewesen ist. Zusammenfassung: Kleopatra wächst in einer der mächtigsten und gleichzeitig gefährlichsten Familien ihrer Zeit auf. Die Ptolemäer herrschen seit Jahrhunderten über Ägypten und sichern ihre Macht oft mit Intrigen, Verrat und Gewalt. Schon früh lernt Kleopatra so, wie Politik funktioniert und wie wichtig es ist, sich in diesem System zu behaupten. Nach dem Tod ihres Vaters wird sie dann Herrscherin, muss sich die Macht aber mit ihrem Bruder teilen. Und dieser bzw. dessen Berater entwickeln eine Intrige gegen sie. Sie wird so verdrängt und zur Flucht gezwungen. Mit einem krassen Plan, eingerollt in einen Teppich, Tücher oder andere Stoffe, schafft sie es, Julius Caesar zu treffen. Und mit seiner Hilfe kehrt sie zurück, setzt sich im Kampf gegen ihren Bruder durch und wird so zur alleinigen ägyptischen Herrscherin. Mit Caesar verbindet sie nicht nur Politik, sondern auch ein gemeinsamer Sohn. Doch nach seiner Ermordung droht erneut großes Chaos. Kleopatra sucht sich mit Marcus Antonius einen neuen Verbündeten. Auch aus dieser Allianz wird eine Beziehung. Und gemeinsam versuchen sie, ein eigenes Machtzentrum im Osten aufzubauen. Doch Caesars Adoptivsohn Octavian sieht die beiden als Gefahr für Rom, als Verräter Caesars. Er jagt und besiegt sie. Antonius und Kleopatra sterben. Mit ihrem Tod endet die jahrhundertelange Herrschaft ihrer Familie. Und damit auch das alte Ägypten. Alter, war das eine coole Folge. Zugegebenermaßen wussten wir, wie gesagt, schon einiges darüber von unserer Wissen mit Johnny Live Show, aber trotzdem so eine spannende Story. Und irgendwie echt tragisch, dass sie so geendet hat. Ob Kleopatra jetzt alles richtig gemacht hat, ist natürlich schwer zu sagen. Aber sie war auf jeden Fall eine richtig kluge Frau. So viel ist sicher. Stellt auch gern all eure Fragen. Die gibt's dann wie immer next week. So wie jetzt sogar direkt 4 Stück zu unserer Politikerin der letzten Woche, Kamala Harris. Die erste Frage kommt von Salome. Warum wählt Joe Biden sie überhaupt als Vizepräsidentin, wenn sie ihn doch öffentlich so stark kritisiert hat? Sehr gute Frage, liest man auch häufig unter Videos, wo die beiden debattieren. Die Antwort ist allerdings relativ simpel. Joe Biden wählt sie, obwohl sie ihn vorher scharf kritisiert hat, weil in der Politik sowas zwar unangenehm, aber nicht ungewöhnlich ist. Biden lobt sie bei der Nominierung als Fearless Fighter, also als furchtlose Kämpferin. Und seine Entscheidung wird auch damit erklärt, dass Harris erfahren sowie national bekannt ist und für wichtige Wählergruppen, besonders für die schwarze Community, eine wichtige Person sein könnte. Die nächste Frage ist von Jan-F. Zoe, du hast in der Folge gesagt, dass Kamala die erste weibliche und schwarze Vizepräsidentin ist. Ist First Lady nicht das Gleiche, weil dann wäre ja Michelle Obama die erste gewesen? Und tatsächlich nein, denn da gibt es einen wichtigen Unterschied. Die Vizepräsidentin ist ein gewähltes politisches Amt mit echter politischer Aufgabe. Die First Lady ist dagegen einfach nur die Ehefrau des Präsidenten, also kein gewähltes Amt. Kamala Harris ist daher richtigerweise sowohl die erste weibliche als auch schwarze Person, die zur Vizepräsidentin gewählt wird. Question number 3 hat Nora, dein Podcast-Fan, gestellt. Sie lautet, könnte die Niederlage von Kamala auch daran gelegen haben, dass sie erst später in den Wahlkampf eingestiegen ist? Und ja, das war definitiv ein wichtiger Teilgrund. Sie startet ihren Präsidentschaftswahlkampf, wie du sagst, erst nachdem Joe Biden aus dem Rennen aussteigt. Ihre eigene Wahlrückschau heißt sogar 107 Days. Es gab also nur 107 Tage Wahlkampf für sie. So wenig Zeit macht es schwerer, sich überall vorzustellen, Geld zu sammeln, ein Team aufzubauen und vor allem unentschlossene Menschen zu überzeugen. Und die letzte Frage für heute kommt von Justine. Zoe, hat Kamala einen Mann und wenn ja, wenn sie gewinnen würde, wäre er dann First Man? Und ja, Kamala hat einen Mann, Doug Emhoff. Und wenn sie Präsidentin werden würde, würde man ihn sehr wahrscheinlich First Gentleman nennen, also das männliche Gegenstück zu First Lady. Ich sage hier bewusst sehr wahrscheinlich, weil es das bisher in der Geschichte der USA noch nicht gegeben hat. Als sie damals unter Biden Vizepräsidentin ist, nennt man ihn übrigens Second Gentleman. Der damals erste der Geschichte Amerikas. Und damit, meine Mäuse des Wissens, sind wir wieder am Ende unserer Folge angekommen. Lasst uns gerne mal wissen, wie euch die 3. Special-Folge gefallen hat. Und jetzt ist es wieder soweit, ihr seid dran. 3 spannende Ladies haben wir für euch vorbereitet. Number 1 ist Emma Watson. Habt ihr euch wirklich mega oft gewünscht. Eine weltweit bekannte Schauspielerin, die durch ihre Rolle in Harry Potter berühmt wird und sich heute als Aktivistin klar für Frauenrechte und Gleichberechtigung einsetzt. Dann haben wir Marlene Dietrich. Eine weltberühmte Schauspielerin und Sängerin, die sich offen gegen das NS-Regime stellt und damit zu einer Symbolfigur für Haltung und Mut wird. Und last but not least Gladys Mae West. Eine Mathematikerin und wichtige Wegbereiterin der GPS-Technologie, die entscheidende Beiträge zur Satellitennavigation leistet und dafür lange kaum öffentliche Anerkennung erhält. Wir sind gespannt, wer es dieses Mal wird, haben aber auch schon eine kleine Vorahnung. Damit hören wir uns dann am Mittwoch um 23.59 Uhr. Bis dahin wie immer ein Haufen Liebe an euch alle und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.